1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Da sind sie, kein Scheiß, die Außerirdischen sind gelandet bei uns im Studio. Nein, das gilt natürlich nicht für unsere große, finden Sie, unsere April-Scherz-Quizfrage. Aber der nächste Beitrag, der ist im Rennen. Da müssen Sie mal gucken, was Sie davon halten.
Seitdem wir auf der Erde sind, sind wir auf der Suche nach Leben. Da draußen, irgendwo im All. Aber bisher haben wir da sowas von rein gar nichts gefunden. Gut, es könnte natürlich daran liegen, dass da einfach nichts ist. Oder vielleicht, weil wir falsch suchen. Vielleicht ist ja eine neue Suchmethode der Schlüssel zum Erfolg. Forscher der ESO haben jetzt eine solche entwickelt und damit schon mal Leben auf der Erde nachgewiesen. Jetzt nicht so toll, aber als Beispiel vielleicht ganz gut. Wie und vor allem, wie uns das helfen soll, mehr Leben zu finden, das erklärt uns unser Leib- und Magenastronom und Autor Dieter B. Herrmann. Wunderschönen guten Morgen, Herr Herrmann.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Herr Herrmann, was ist das für eine sagenumwobene neue Methode?
Naja, also sagenumwoben ist übertrieben. Die Methode grundsätzlich, die wendet man schon eine ganze Weile an, die ist jetzt verfeinert worden. Ich will das mal versuchen zu erläutern. Also wenn Sie einen fernen Planeten sich vorstellen, sehr, sehr weit draußen, dann ist der natürlich auch sehr, sehr lichtschwach im Vergleich zu dem Stern, um den er sich herum bewegt. Und deshalb ist es natürlich sehr, sehr schwierig, jetzt diesen Planeten zu untersuchen und dazu noch auf Spuren von Leben. Das macht man natürlich im Prinzip mit der Spektroskopie, das heißt, man zerlegt das Licht und sucht dann, ob man da irgendwelche Linien findet, die vielleicht was mit Leben zu tun haben können, die auf Leben hindeuten. Das ist also die grundsätzliche Methode. Mhm. Was die Kollegen da jetzt gemacht haben in Chile an dem großen Observatorium Paranal, und zwar am Beispiel unseres Erdmondes, muss man sagen, sie haben die Methode verfeinert, indem sie nicht nur das Spektrum untersuchen, sondern auch die Polarisation des Lichtes. Das heißt, in welcher Richtung schwingt das Licht? Wenn Licht nämlich reflektiert wird an einem Körper, dann wird es polarisiert, wie man so schön sagt. Und das kann man natürlich an einem Körper, der so nahe an der Erde liegt, wie unser Mond, kann man das wunderbar ausprobieren. Sie haben vielleicht auch schon mal dieses aschgraue Mondlicht gesehen. Wenn der Mond so ganz schmal am Himmel steht, dann sieht man doch den Rest der Mondscheibe noch so schwach leuchten.
Ja.
Und dieses schwache Leuchten ist Erdlicht. Das heißt, es ist reflektiertes Sonnenlicht, das dann zum Mond läuft und vom Mond wieder zurück. Und das haben die untersucht. Und da haben sie festgestellt, dass man an dem Spektrum dieses Lichtes und an der Polarisation, das heißt also an der Schwingungsrichtung, dann herausfindet, dass also das Licht von einem Planeten kommen muss, der Wolken hat, der Pflanzen hat, der Wasser hat an der Oberfläche. Und das ist natürlich methodisches Neuland. Und das will man nun anwenden auf Objekte, die viel, viel weiter draußen stehen.
Könnte es auch sein, dass eine außerirdische Zivilisation ganz bewusst, sagen wir mal, mit dieser Lichtpolarisation schon Botschaften verschickt hat und man fängt an, das zu untersuchen und auf einmal sind schon Telegramme eingetroffen von den Außerirdischen?
Ja, wahrscheinlich. Also diese Suchprogramme, die da laufen, die sind ja heutzutage auf einer großen Anzahl von Kanälen. Es sind Millionen von Kanälen und die sind halt eben langwierig und kompliziert. Da haben wir, wie Sie ja schon sagten, leider noch keinen Erfolg erzielt. Also auf diesem Wege wird man keine Botschaften schicken. Okay. Es geht auch hier zunächst mal nicht, sagen wir mal, um intelligentes Leben oder technische Zivilisationen, sondern hier geht es nur um den Nachweis, ob der Planet überhaupt geeignet sein könnte, Leben zu tragen oder eben einfachere Lebensformen dort schon vorhanden sind.
Herr Herrmann, also jetzt nochmal für den doofen Oswald. Wenn ich vermute, meine Jacke liegt im Wohnzimmer, ja, dann gehe ich doch nicht und gucke im Schlafzimmer, ob ich sehen kann, ob von da aus die Jacke im Wohnzimmer liegt. Warum gucken Sie nicht direkt auf den Planeten? Warum müssen die sich jetzt Monde oder nahe Planeten angucken? Ist doch umständlich.
Das ist ja nur der Trick, mit dem man hier gearbeitet hat. Natürlich guckt man sich dann die Planeten an. Also wenn man jetzt die Objekte im Weltall untersucht, guckt man sich die Planeten an. Man weiß ja auch gar nicht, ob die Monde haben. Mhm. Und wenn sie Monde hätten, wären die Monde ja noch kleiner. Also das ist hier nur ein methodischer Trick, den man angewendet hat. Man hat gesagt, wir schauen uns mal das reflektierte Mondlicht an. Der Mond ist ja sehr nah an der Erde und das Licht kann man natürlich viel besser analysieren als bei einem Stern, der sich weit, weit draußen im Universum befindet. Also der Trick ist eigentlich nur angewendet worden, um die Methode zu perfektionieren. Nicht, weil man es dann im Weltall genauso machen will.
Ich würde sagen, wenn die Außerirdischen sich genauso viel Mühe geben mit der Suche nach Leben auf anderen Planeten, dann werden sie sich demnächst melden, bei uns wahrscheinlich auf Facebook oder Twitter. Wir bedanken uns bei Dieter B. Hermann. Er verriet uns eine neue Methode, einen neuen Kniff auf der Suche nach außerirdischem Leben. Dankeschön.
Danke, Hermann. Gerne. Tschüss.
Auf Wiederhören.
2 auf 1.
Was ist das wohl für eine Welt, in der wir leben, meine sehr verehrten Damen und Herren? Eine Welt, in der eine brasilianische Ehefrau für $500 einen Auftragskiller anheuern kann, um eine vermeintliche Affäre des geliebten Ehemanns um die Ecke zu bringen. Das ist doch eine schlechte Welt, finden Sie wahrscheinlich auch. Naja, ganz so schlecht ist sie dann nämlich doch nicht, denn erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und wie es kommt, das erklärt uns jetzt unsere Crime-Expertin Uta Schwarz. Schönen guten Morgen, Uta.
Ja, hallo.
Guten Morgen. Ich habe das Ganze nicht verstanden, ich bin ja noch ein bisschen naiv und müde. Was war das für ein fieses Eheweib?
Ich glaube, das war vielleicht gar nicht mal so eine fiese Ehefrau. Die war extrem eifersüchtig, hat angenommen, dass ihr Mann eine Affäre hat und wollte, so geht's ja manchmal, die Affäre eher um die Ecke bringen als ihren Mann, weil das wäre auch eine Möglichkeit.
Also der ist aber nur geahnt, ja?
Nee, das war, glaube ich, schon
so. Ach so, okay. Nee, dann habe ich vollstes Verständnis. Sollte man immer so machen. So. Nee, der Killer sollte sozusagen die Geliebte einfach mal ausknipsen.
Ganz genau. Mhm. Und hat sich auch auf den Weg gemacht zu ihrer Nildes, wie sie hieß, die junge, hübsche Brasilianerin, und hat wollte sie halt einfach umbringen. Und was dann anders gekommen ist, ist, er hat irgendwie die erste Regel bei Auftragskillern nicht beachtet.
Halt, Moment. Wie lautet denn bitte die, also schön, dass du sie kennst, wie lautet denn die erste Regel für Auftragskiller? Ich schreibe mal mit.
Es heißt no feelings.
Da bin ich raus. Ich bin so ein Weichei, also da brauche ich gar nicht notieren. No feelings. Das heißt also, er hatte Mitleid oder was hatte er?
Er hatte nicht einfach nur Mitleid, er hat sich direkt verknallt. Lieber auf den ersten Blick. Und das Gute daran, Iranildes, das Opfer hat sich auch direkt in ihn verguckt.
Ach so. Für sie. Ich stelle mir diese Szene mal vor. Da kommt dieser Typ wahrscheinlich maskiert mit irgendeiner Waffe in das Zimmer und sie sagt,
ein schicker Mann in einer Maske. Er klingelt an der Tür.
Ja.
Ja. Ganz und, genau. Und sie macht auf und er sagt, wie macht man das als Auftragskiller? Sind Sie Nildes? Und sie sagt, ja, und ich liebe dich. Und er schmeißt seine Waffe auf den Boden und sie fallen übereinander her, oder? War es so?
Wahrscheinlich war es so ähnlich, das ist jetzt gar nicht direkt überliefert. Was sozusagen klar ist, ist, wie sie dann das ganze Problem gelöst haben, weil er sollte sie ja umbringen.
Ja. Ja, wieso? Er macht es einfach nicht, Problem gelöst.
Nee, so einfach war es nicht. Er wollte die $500 schon auch noch haben.
So, alles klar. Nee, klar, ja.
Und was er dann gemacht hat, ist, und auch zwar zusammen mit Iranildes, die sind in den Supermarkt gegangen, haben 2 Flaschen Ketchup geholt, wieder zurück zur Wohnung. Er hat irgendwie ihr aufgetragen, bitte das T-Shirt zerreißen zu müssen. Dann haben sie irgendwie ihr den Mund verknebelt, sie die Hände gefesselt. Er hat überall Ketchup hingeschmiert und hat dann, pfiffig wie er ist, eine Machete zwischen ihre Achsel und den Oberkörper gesteckt. Ich habe das Foto gesehen, sieht wirklich unfassbar authentisch aus. Und,
trotz Ketchup, ja? Weil Ketchup hat ja nicht die richtige Blutkonsistenz. Aber
na, die haben das hingekriegt.
Moment. So, jetzt, wie ist es rausgekommen?
Rausgekommen ist es, weil, also sie haben das Foto der Ehefrau gezeigt, sie hat gezahlt, alles lief wie geschmiert, Ketchup-technisch. Und rausgekommen ist es, weil die Ehefrau diesen Killer mit ihrer Nildes 3 Tage später auf der Straße gesehen hat, wie die rumgeknutscht haben.
Nein, also Moment, die wohnten wahrscheinlich auch noch im gleichen Kaff oder wie
im gleichen Block.
Genau.
Und was ist dann passiert?
Dann, und das ist auch ein bisschen behämmert von der Ehefrau natürlich, ist sie zur Polizei gegangen.
Nein! Und wollte das Geld zurück?
Ja, und hat gesagt, er hat sie bestohlen. Jetzt sind also, der Killer ist im Knast, die Ehefrau ist im Knast und Iranildes
hat sich in den Postboten
den Polizisten. Aber wofür ist der Killer denn jetzt im Knast? Also ist er für das Einwilligen zu einem dann nicht geschehenen Mord im Knast oder dafür,
Betrug.
Dass er...
Betrug. Ja. Okay. Bei ihm ist es nur Betrug, die Ehefrau wird wahrscheinlich länger im Gefängnis sitzen.
Und bei Nildes ist es verliebte Beihilfe zum Betrug.
Ganz genau.
Herrlich.
Herrlich. Also die schönsten Geschichten schreibt immer noch das Leben, liebe Auftragskiller. Verliebt euch mehr in eure Opfer, dann gibt's auch weniger Morde auf der Welt. Vielen Dank an unsere Crime-Expertin Uta Schwarz.
Bitteschön.
Danke.
2 auf 1.
Es gibt überall Werbung. Auf dem Pizzakarton, an der Zapfsäule, auf Gratis-Postkarten im Restaurant. Überall schummeln sich Werbebotschaften in unser Leben. Profis haben dafür einen schönen Namen. Ambient Marketing heißt es. Mit einem solchen Profi sprechen wir jetzt über die schönsten Ideen aus diesem ach so schön schrecklichen modernen Marketingbereich. Herzlich willkommen, Markus Bartelt.
Hallo Markus.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Achso, du müsstest bitte ans andere Mikrofon gehen. Ich habe keine Kontrolle über dieses Mikrofon ohne weiteres. Jetzt okay.
Schneiden wir alles raus. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Markus, wo mischt sich denn jetzt Ambient Marketing mit dem echten Leben?
Eigentlich ständig, weil das ist ja auch der Sinn der Sache beim Ambient Marketing. Die klassischen Medien, die wir haben, also Zeitungen, Kino, Hörfunk, Fernsehen, da sind wir sehr, sehr gute Vermeider geworden. Ja. Das heißt, wenn es im Fernsehen zum Werbeblock kommt, dann seppen wir weg. Im Radio hören wir auch nicht so genau hin, die Anzeigen überblättern wir. Und das ist ein Problem für die Werbeindustrie und auch für die Unternehmen. Das heißt, wie können sie noch unsere Aufmerksamkeit erregen? Und das geht dann am besten, wenn sie in unseren Alltag, in unsere Umwelt hineinbrechen. Also die Werbebotschaften so anbringen oder so vermitteln, dass wir A, damit nicht rechnen oder sie an so ungewöhnlichen Orten haben, dass wir wirklich hingucken.
Geht es dabei darum, zu vermeiden, dass der Mensch merkt, dass es Werbung ist oder die Werbung so zu platzieren, dass er zwar merkt, dass es Werbung ist, es aber irgendwie gut findet?
Es geht in erster Linie darum, dass wir sie eher akzeptieren, dass wir sie gut finden. Also wir kennen das alles jetzt von Edgar-Postkarten, die sammeln wir sogar, das ist ja eigentlich auch Werbung. Oder von anderen Bereichen, Plastiktüten oder Aschenbecher, wo eine Werbebotschaft drauf ist oder ähnliches. Das ist alles ganz okay, da akzeptieren wir das, weil sie uns nicht stört. Sie unterbricht nicht das Fernsehprogramm, das finden wir dann ein bisschen nervtötend.
Ja.
Und in anderen Bereichen finden wir das ganz okay. Und wenn sie dann uns noch gut unterhält oder überrascht oder was Ungewöhnliches ist, dann hat sie eine sehr, sehr hohe Akzeptanz.
Und besonders spannend wird es natürlich an den Grenzen der hohen Akzeptanz und des guten Geschmacks. Und du hast ein paar wirklich, sagen wir mal, spezielle bis perfide Beispiele auch mitgebracht.
Ja, natürlich. Man kann ganz, ganz viel und überall werben. Also wenn wir, was sehr beliebt ist, ist Werbung auf dem stillen Örtchen zum Beispiel.
Ja.
Also auf den Toiletten, wir kennen das in Öffentlichkeit, so die Pinkelbecken, dann stehen wir da, wir können nicht nach links gucken, wir können nicht nach rechts gucken, macht man eigentlich nicht, wir gucken starr geradeaus und dann haben wir da ein Werbeplakat zum Beispiel.
Und da steht meistens drauf, tritt näher, er ist kürzer als du denkst.
Oder Handrangpräparate, auch sehr schön. Ja, wenn wir dann unser Geschäft verrichtet haben, dann können wir zum Waschbecken gehen, waschen uns die Hände und dann gibt es zum Beispiel bedruckte Papierhandtücher. Tücher habe ich gemacht. Ja, da ist dann Werbung drauf gedruckt. Wir reißen das ab, machen uns die Hände trocken, schmeißen es weg. Also ob das jetzt groß
drauf?
Also ich nicht, ob das wirkt, weiß ich nicht. Aber es gibt Unternehmen, die finden das so interessant, dass sie darauf natürlich dann auch werben.
Naja, so interessant vielleicht doch nicht. Hier steht, zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Mitarbeiterinnen im Vertriebsaußendienst. So und so Papierservice GmbH. Das sind offensichtlich die Leute, die das hier an den Mann bringen. Aber immerhin, oh, auch schön. Ich nenne den Markennamen, aber Home Design, kreativ, individuell und geschmackvoll wohnen. Ich meine, ich würde mich doch nicht von jemandem beraten lassen, der so eine hässliche, einfarbige Werbung auf Abriss, würdest du das machen? Würdest du deinen Innendekorateur irgendwie,
Na, wenn ich auf Grau-Blau stehe?
Nach so einem Herzinfarkt, jede Minute zählt, 112.
Also ich meine, ja, falls sich der Herzinfarkt auf der öffentlichen Toilette ereilt, ist das wichtig, dass du weißt, wo du anrufen sollst.
Ja, man muss ja noch ans Telefon kommen. Okay, alles klar.
So, was habe ich sonst noch mitgebracht? Zum Beispiel auch Werbung auf Kotztüten im Flugzeug.
Toll.
Ja, die waren früher ja eigentlich immer so weiß und dann war höchstens das Logo mit drauf. Mittlerweile kann man da tolle Sprüche machen. German Wings macht das sehr, sehr stark. Nie, war doch nur ein kleines Luftloch. Das ist noch keine Werbung, das ist noch charmant. Oder ihr Magen will auschecken, hier ist der Notausgang.
Ja, gibt es hier vor allem aber so ein Pegelometer.
Ja,
unten ist das Luftloch. Ja, und oben ist dann Preise der Konkurrenz. Also wenn man alles vollreiert sozusagen, dann ist man mal... Aber ehrlich gesagt, ich verbinde jetzt dann weder mit der Konkurrenz noch mit denen hier irgendwas Positives. Also,
steht was auf der Innenseite, auf dem Boden der Tüte? Das wäre doch mal eine schöne Werbung.
Warte. Hier steht, so weit bin ich auch schon gekommen. Nee, da steht nichts. Also es ist nicht doppelseitig.
Da hat der Herr Oswald auch gerade was erfunden.
Man sagt doch normalerweise immer, ich habe ja nicht so viel Ahnung von Werbung, aber eigentlich sagt man doch immer, Werbung soll positive Emotionen wecken. Wenn man jetzt seine Botschaft mit so Sachen, die eigentlich negativ besetzt sind, verbindet, tut man sich da überhaupt einen Gefallen als Marketingmensch?
Ja, aber diese positiven Emotionen sind nicht das ausschlaggebend Wichtige, sondern wir kumulieren. Botschaften werden kumuliert. Unser Unterbewusstsein speichert die ab und die dicksten Haufen, da wo am meisten Botschaft draufgekommen ist, ist das, woran wir uns am besten erinnern können. Und selbst bei Werbung, die wir ätzend finden, wenn es dazu kommt, dass wir das Problem haben, fällt uns das ein. Simples Beispiel dafür, ich hatte vor 2 Jahren Rückfahrt vom Urlaub, Steinschlag in der Windschutzscheibe. Ich habe 25 Jahre lang keinen Steinschlag in der Windschutzscheibe gehabt. Was passiert? Woran denkt man in dem Moment?
Na, die Vertragswerkstatt.
Bartelt, repariert, Bartelt, tauscht aus.
Ja, genau so ist es. Und obwohl ich die Werbespots absolut ätzend finde und ganz, ganz schlimm und auch schlecht gemacht, trotzdem ist mir das als erstes in den Kopf gekommen und ich habe da angerufen. Und
Horst Kahr kam vorbei und es kostet sie sie keinen Pfennig.
Hast du wirklich angerufen?
Ja, ich habe
angerufen. Du hast keinen Funken Würde mehr im Leib.
Nein, es ist ganz einfach, mir fiel nicht ein, wo ich sonst hinfahren hätte können in dem Moment. Jetzt im Nachhinein weiß ich zu jeder Werkstatt und keine Ahnung was. Aber in dem Moment fiel mir, als ich wirklich in das Problem verwickelt war, nur das eine ein. Und das ist auch Sinn und Zweck von diesen immensen Anhäufen von Werbebotschaften, dass wir in dem Moment, wo wir es benötigen, möglichst an eine, zwei oder drei Firmen nur denken.
Jetzt ist das mit der Glasnummer schon perfide und schräg genug, aber es gibt bestimmt noch schrägere Werbenummern, oder?
Ja, es gibt noch ein bisschen mehr. Es gibt auch im Ambient-Bereich, oder Ambient findet sehr viel im öffentlichen Raum statt. Es gibt zum Beispiel in Hamburg, einer Stadt, wo es ja doch überdurchschnittlich viel regnet, gab es eine sehr schöne Idee für einen Schirmladen, die es seit Generationen dort gibt. Da haben die Werber Imprägnierspray genommen, sind an öffentliche Glasflächen gegangen, Wartehäuschen, Telefonzellen und haben dann mit diesem Imprägnierspray die Werbebotschaft, nämlich Schirm 400 Meter nach links, raufgesprüht. Mhm. Und das hast du nur gesehen, wenn es geregnet hat, weil dann perlte der Regen runter und nur da, wo imprägniert war, ist der Regen nicht lang geperlt. Das heißt, auf einmal, wenn es nass war, konntest du die Werbebotschaft lesen. Wenn es trocken war, war sie verschwunden.
Ziemlich clever. Das war so ein bisschen Guerilla fast, ne?
Na, Guerilla ist immer sehr aktionsbetont im Vergleich zum Ambient. Also Ambient findet in der Umgebung statt. Und bei Guerilla passiert immer etwas. Da ist immer Leute, die dich anspringen oder sonst irgendetwas.
Mensch, jetzt haben wir uns schon richtig verquatscht, müssen gleich Schluss machen. Ich möchte aber unbedingt noch zwei Sätze zur lachenden Kindertüte haben.
Die lachende Kindertüte, auch was sehr Feines. Also Tüten gehören auch zum Ambient, das können wir auch durch die Gegend tragen. Und es gibt eine Tüte, da sind Kinder drauf abgebildet für eine Spielzeugfirma oder Spielzeugladen. Und die gucken traurig. Und dann, wenn man einkaufen geht und man tut was rein in die Tüte, wird ein Mechanismus aktiviert und der führt dazu, dass die Kinder auf einmal lächeln. Also die volle Tüte lächelt, die leere Tüte guckt traurig. Auch das eine sehr, sehr schöne
Wie bei den Erfindung. Kiffern,
klar. Zum Beispiel.
So, und nachlesen kann man das Ganze auf deinem Blog. Sag nochmal kurz die Adresse.
Der Blog mit den ganz vielen Beispielen und auch der Frage, ob das ein oder andere vielleicht gar nicht so richtig stimmt, heißt www.marketing.de, wie Marketing, bloß mit Doppel-K geschrieben, also marketing.de.
Wir sprachen über Ambient Marketing mit Markus Bartelt. Vielen Dank.
2 auf 1.
Den ganzen Vormittag sprechen wir schon über Leben und jetzt retten wir Iris. Und zwar ganz einfach, indem wir Ihnen raten, schnell nochmal aufs Töpfchen zu gehen. Ja, Sie haben richtig gehört. Pinkeln kann Leben retten, das zumindest behauptet Arzt und Medizinjournalist Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Herr Heyer.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wie oft haben Sie heute schon gepinkelt?
nein, einmal. Und in der Nacht gar nicht, erstaunlicherweise.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Heyer.
In dieser Nacht mal gar nicht.
Gut, ist Ihr Leben dadurch jetzt, dadurch, dass Sie heute Morgen schon auf der Toilette waren, ist Ihr Leben dadurch um mehrere Jahre verlängert worden?
Nein, aber ich werde sicherer Auto fahren, wenn ich gleich Auto fahre, zumal durch ein fremdes Land, durch Holland, sehr aufregend hier, weil tatsächlich, wenn ich mit leerer Blase an Steuer gehe, sicherer Auto fahre.
Wie, Moment, das heißt also, wenn ich sozusagen Harndrang verspüre, dann fahre ich unsicherer Auto?
Ja,
weil ich,
um nicht zu sagen, Sie fahren gefährlich Auto.
Aha, fahre ich schneller, fahre ich unsicherer, fahre ich mit vor Druck verkniffenen Augen?
Es gab hier in allen Bereichen eine Studie, eine seriöse Studie, die nachgewiesen hat, dass wenn Ihre Blase voll ist, dass das Gehirn massiv beeinflusst, und zwar die Konzentration beeinflusst, also die Konzentration negativ beeinflusst, die Reaktionsgeschwindigkeit verlängert und sogar das Gedächtnis stört.
Aber jetzt Moment mal, also man fährt Auto, manchmal über Stunden, auch durch Holland, ne? Da gibt's jetzt verschiedene Sachen. Manchmal muss man pinkeln, manchmal hat man Hunger, dann ist man schlecht, man hat Kopfschmerzen, man hat Kackreiz, was auch immer. Es gibt doch viele Sachen. Jetzt ausgerechnet das Pinkeln ist nun gerade das Hochdramatische. Soll ich mir jetzt so eine komische Ente aus dem Krankenhaus zwischen die Beine klemmen?
Sie können ja theoretisch aussteigen und pinkeln gehen. Es ist tatsächlich so, es gibt eine Studie, die haben, wie es sich gehört, Probanden genommen. Diese Probanden mussten relativ viel Flüssigkeit zu sich nehmen, und zwar 1/4 Liter alle 15 Minuten. Und so lange, bis sie eben einen richtigen Harndrang spürten. Und dann hat man mit ihnen Reaktionstests gemacht, und dann hat man festgestellt, wie sie abschneiden. Und es war tatsächlich eine ganz signifikante Relation dahingehend, dass je voller die Blase war, je schlechter war deren Reaktionsgeschwindigkeit. Das heißt, die fuhren unsicherer Auto. Und es ist genauso wie, ich meine, wenn sie übermüdet Auto fahren, wissen wir alle, dass das ihre Reaktionsfähigkeit verringert. Wenn sie alkoholisiert Auto fahren, wissen wir es auch. Und es ist tatsächlich so, dass eine gefüllte Blase sie so stark beeinflusst wie ein mittlerer Alkoholspiegel. Okay. Die Konsequenz wäre also, naja gut, ich meine, das nehme ich jetzt zurück. Aber
nur 3 Bier trinken, aber öfter pinkeln gehen.
Nee, die Konsequenz wäre, wenn Sie einen Unfall bauen,
dann müssen sie ja jetzt schon pusten, wenn die
den
Verdacht haben. Dann müssten sie nicht nur pusten, sondern pinkeln. Aber im Prinzip...
Wird getastet. Nein,
Nee. Sie müssen dann pinkeln und dann muss man den Druck messen. Das kann man ja tun. Dazu wird es nicht kommen. Fakt ist aber, dass sie tatsächlich bei massiv gefüllter Blase gefährliche Auto fahren. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Ich meine, sie können was dagegen tun, nämlich pinkeln. Aber dass das so eine Wirkung hat, hätte ich nicht gedacht.
Tja, da ist er baff. Das haben wir auch selten erlebt bisher. Unser Arzt und Medizinjournalist Magnus Heyer.
Ja, Heyer, aber dran sterben an einer vollen Blase, das kann man ja nicht, oder?
Kennen Sie Tycho Brahe?
Nein.
Es gibt einen, ich glaube, aus dem 17. Jahrhundert oder so. Tycho Brahe lebte am dänischen Hof und Tycho Brahe blieb bei irgendeinem Königsdinner trotz massiver Blasen, also trotz massiven Harndrangs, blieb er so lange sitzen, bis die Blase gerissen sei. Es gibt die schöne Geschichte, ich glaube aber nicht, dass sie stimmt, aber wenn Sie seine Biografie lesen oder so, taucht es dort auf, dass er tatsächlich an einem Blasenriss und einer folgenden Infektion gestorben ist. Also es kann sogar akut gefährlich werden, aber langfristig gefährlich werden kann es eben auch.
Dann muss ich mir sagen, als Holländer jetzt mag ich ein Geschirr pinkeln.
Würde ich Ihnen raten. Ich weiß allerdings nicht. Also der Witz ist auch der, dass es das Verhalten stark beeinflusst. Eine massiv gefüllte Blase beeinflusst auch Ihr Moderationsverhalten. Vielleicht sollten Sie tatsächlich...
Gut, dann ich gehe jetzt mal. Ich sag schon mal Tschüss. Tschüss, Herr Heyer.
Je nachdem.
2 auf 1.
10:47 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Leben.
Vielleicht sagen Sie ja, ein Lebewesen fernsteuern, das ist Science Fiction, aber wir sagen, das ist die knallharte Realität. Die natürliche Energie einer Kakerlake zu nutzen, das klingt für Sie vielleicht nach Unsinn, aber wir sagen, das ist machbar. Alles, was hier so ein bisschen nach Cyborg klingt, das wird bald den Weg aus den Laboratorien der Unis in unsere reale alltägliche Welt finden. Was es damit genau auf sich hat und wo man die Fernbedienung für die Ehefrau bekommt, das fragen wir jetzt den Biochemiker Thomas Rupp. Guten Morgen, Herr Rupp.
Hallo, Rupp.
Ja, guten Morgen, Radio 1.
Herr Rupp, Tiere fernsteuern, geht das wirklich?
Es gibt Ansätze in Amerika und Japan in der Nanotechnologie, wo versucht wird, also einerseits Tiere fernzusteuern, aber andererseits eben auch Strom zu gewinnen aus Tieren.
Nanotechnologie ist ja so wie, Nuklearphysik, da kann sich der Normalverbraucher nicht so viel drunter vorstellen. Vielleicht können Sie es ganz kurz erklären.
Naja, Nanotechnologie bezieht sich erstmal auf den Begriff Nano und Technologie im Nanobereich, also sehr kleine Technologie. Sprich, konkret zum Beispiel geht es darum, in einer Schabe, in einer Kakerlake, also die bei uns hoffentlich nicht in den Küchen rumlaufen, Strom zu gewinnen. Der Strom, der da gewonnen wird, der ist sehr klein, das sind ungefähr 50 Mikrowatt pro Quadratzentimeter und da entstehen etwa 0,2 Volt, also alles in einem relativ kleinen Maßstab.
Das heißt, man müsste schon ein paar Milliarden Schaben züchten, um da, sagen wir mal, seine Glühlampe zum Leuchten zu bringen.
Naja, ich habe mal ein bisschen rumgerechnet und wenn man jetzt eine LED nimmt, ne, moderne Technologie, wir sind ja bei modernen Technologien, eine LED braucht etwa 3,4 Volt, 0,2 mal 17 sind dann die 3,4 Volt, aber leider liefern diese 17 Schaben eben nur 1,7 Milliwatt. Das reicht nicht, die LED zum Glimmen zu bringen.
Irgendwas, ja.
Also man bräuchte schon so ähnlich wie wenn ihr euch an Matrix erinnert oder den Film.
Ja.
Da als Neo da seine Erleuchtung hat, sieht man ja auf einmal diese Zylinder voller Menschen, die eben Energie für die Matrix liefern.
Ja.
Also man bräuchte dann schon so einen kleinen oder größeren Zylinder auf dem Tisch stehen, voller Schaben, die dann Strom erzeugen.
Lecker. Und also, dass die Strom erzeugen, also jedes Lebewesen erzeugt ja irgendwie Strom, aber wie kriegt man das denn jetzt aus denen raus? Sind da Kabel dran? Funktioniert das kabellos? Induktion? Was ist es?
Also diese Wissenschaftler, die verwenden eben die ganz natürlichen Zucker-, Kohlenhydrat- Energieherstellungswege und legen dann tatsächlich feine Kabel an, aus denen sie dann den Strom abziehen.
Ist das, jenseits dieses theoretischen, ich will mal wissen, ob das geht, wird das irgendwann mal einen praktischen Nutzen haben? Werden sämtliche Haustiere und einige, sagen wir mal, Marathonläufer zum Beispiel verkabelt sein, weil die nebenbei auch noch schön Strom abwerfen können, wir uns dann ein paar Atomkraftwerke sparen?
Also, Naja, vielleicht. Ich meine, eine praktische Anwendung wäre eben zum Beispiel, dass man im menschlichen Körper, wenn ein Herzschrittmacher implantiert wird, dass man eben den Strom für den Herzschrittmacher direkt aus dem Blut gewinnt.
Puh, ich hatte jetzt gedacht, Sie sagen aus Kakerlaken. Jetzt bin ich beruhigt.
Das ginge auch, aber ich weiß nicht, ob das wirklich...
Ach, die brauchen nur Hautkontakt, dann geht das.
Also sowas. Die Grundlage des Ganzen oder der ganzen Forschung ist natürlich... dass die National Science Foundation in Amerika, das ist die nationale Wissenschaftsstiftung, 18,5 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt hat für ein 5-Jahres-Programm, in dem Gehirn-Chip-Interface, also so die Verbindung zwischen Nervenzellen und Chips studiert wird. Und da geht es dann weiter natürlich auch in dieser Fernsteuerung von Insekten. Mhm. Also man schafft es, jetzt zum Beispiel so ein Insekt zu nehmen, also ein Nachtfalter, wieder mal so ein nettes Tierchen mit einem ziemlich großen Nachtfalter, der hat eine Flügelspannweite von 12 Zentimetern und dem kann man über elektrische Impulse sagen, flieg jetzt nach rechts, flieg jetzt nach links.
Coole Sache. Ich habe auch mal so einen Versuchsaufbau hier im Studio vorbereitet, inspiriert durch diese Technologie. Ich habe was Vergleichbares genommen. Also Sven Oswald hat ja ein Gehirn, was dem eines Nachtfalters vergleichbar ist. Habe ihn hier mit meiner Bluetooth-Anwendung auf dem Handy gekoppelt. Und werde ich mal gucken, ob ich es schaffe, ihn so fernzusteuern, dass er jetzt die nächste Musik abfährt. Ja, klappt.
Hey, klappt.
In Theorie und Praxis. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Biochemiker Thomas Rupp. Bei ihm sprachen wir über den neuen Mischmasch zwischen Lebewesen und Technik.
Vielen Dank, Rupp. Tschüss.
Ja, bis dahin.
2 auf 1.
Wie hieß es früher immer? Leben oder Tod? Also früher hat man es nicht ganz so genau damit genommen, ob jemand jetzt tot ist oder nicht. Auch weil es an Mitteln fehlte, das herauszufinden, wie viele Lebende jetzt früher unter die Erde gebracht wurden und wie man herausfinden kann, ob jemand scheintot oder tatsächlich nicht mehr unter uns ist. Das fragen wir den meist ziemlich lebendigen und auch lebhaften Forensiker Dr. Marc Benecke. Guten Morgen, Marc.
Hallo, Marc.
Guten Morgen. Oder viele sagen auch, ich wäre untot. Aber das ist ein anderes Thema.
Ach, damit schmückst du dich doch bloß.
Marc, ja, das stimmt.
Wenn früher jemand scheinbar nicht mehr unter uns Lebenden war, wie hat man denn versucht herauszufinden, ob er wirklich tot oder lebendig ist, bevor man ihn verscharrt hat?
Also ursprünglich war das den Leuten recht egal, weil man gesagt hat, wenn einer sich nicht mehr rührt, dann ist er halt tot. Bis sich dann aber rausgestellt hat, dass durch Aberglauben gespeist, ab und zu mal, wenn man Särge geöffnet hat, weil man dachte, da stimmt was nicht, die Familie wird auf einmal krank, der will irgendwie seine Familie zu sich ins Grab holen und so. Dann hat man gesehen, bei Frauen zum Beispiel, dass die auf einmal ein Baby da im Sarg liegen hatten, was vorher nicht da war. Das ist natürlich komisch. Oder die lagen in einer völlig anderen Position, die Hände waren vorher gefaltet, dann waren sie nicht mehr gefaltet. Ne? Da war der Teufel am Werk oder derjenige hat noch gelebt. Und so kam das, dass man dann sich was überlegt hat. Man hat dann zum Beispiel ein Glas Wasser auf den Bauch gestellt und geguckt, ob die Wasseroberfläche sich bewegt, weil selbst wenn man es mit dem bloßen Auge nicht mehr sieht, ob der atmet, die Wasseroberfläche würde man sehen. Oder, was gar nicht so verkehrt ist, ein Spiegel unter die Nase halten nützt nicht viel, aber in die Nase reinpieksen mit einer Nadel, das hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Das ist gar keine so schlechte Idee, weil da tatsächlich so ein Nervengeflecht in der Tiefe sitzt und solche Methoden hat man einfach versucht, aber die waren nicht besonders wirksam leider und es hat auch dem Aberglauben keine Abhilfe getan.
Ja, zunächst mal, du sagst Aberglaube, aber das Phänomen muss es doch auch gegeben haben, oder? Dass Leute jetzt, ich meine, wie sonst wären die Hände auseinander gewesen, ein Baby im Sarg und so weiter und so fort. Auf einmal hat einer Gameboy-Geräusche gehört aus dem Sarg. Solche Sachen sind ja früher passiert.
Genau. Ja, das ist völlig richtig und das passiert auch heute noch. Es liegt an zwei verschiedenen Sachen. Die eine ist, dass häufig die Todesursache von sehr alten Menschen falsch festgestellt wird und weil die Todesursache nicht so richtig klar ist, bei jemandem, der zum Beispiel sehr krank ist, kranke Niere, krankes Herz, kranke Leber, kranke Lunge, da guckt man da nicht mehr so genau hin. Und das zweite Problem ist, dass die heutzutage jetzt auch nicht mehr so angesagt ist wie früher, die Leiche jetzt sehr ausführlich zu waschen, in der Familie sie umzudrehen und dann einfach mal ein paar Tage aufzubahren, sodass die Verwandten da dran können, weil Leute sich also vor ekeln. Das war früher noch häufiger der Fall. Und da hat man dann eben in der Tat komische Sachen gesehen. Zum Beispiel, wenn die Leichenstarre sich gelöst hat, ist das Kinn runtergefallen und das hat dann geschmatzt. Und wenn jemand schmatzt, der eigentlich tot ist, dann kann da natürlich was nicht stimmen. Oder das Baby, was auf einmal im Sarg lag, was man nur wegen des Glaubens, dass die Person noch lebt, sich angeschaut hat, lag da drin, weil die Frau schwanger war, man wusste das nicht und dann durch die Bakterien, die sich in der verfaulenden Leiche gebildet haben, das Ganze einfach rausgedrückt wurde. Und die Hände, die jetzt nicht mehr zusammengefaltet waren, liegen an einem ähnlichen Grund. Das obere Hautgewebe wird halt ein bisschen glitschig und schleimig und durch die Gasblähung bläht sich die Leiche auf und dann rutschen die Hände einfach zur Seite. Es war also nicht völlig eingebildet, was man gesehen hat, aber die Interpretation war falsch und manchmal gab es das tatsächlich und das gibt es auch heute noch, dass Menschen wirklich nicht tot sind. Zum Beispiel, wenn man nicht ganz, ganz, ganz genau hinguckt und mit mit teuren Geräten wirklich schaut, ob wirklich alle Gehirnteile bereits verstorben sind, dann kann es schon mal passieren, passiert so alle 5 Jahre ungefähr noch in Zentraleuropa, dass wirklich dann im Sarg auf einmal man einen tiefen Seufzer hört und der kommt dann eben nicht von gelöster Leichenstarre, sondern davon, dass die Person wirklich auf einmal wieder aus dem Scheintod erwacht ist.
Was ja relativ blöd ist, wenn man dann schon unter der Erde ist, weil das hört ja dann auch keiner mehr, dieses tiefe Seufzen. Werden so eine Leute denn tendenziell gerettet oder sind die, oder anders, wie groß ist denn da die Dunkelziffer?
Ja, die Dunkelziffer ist nicht bekannt, aber es ist so, dass in der Tat, du hast genau die richtige Frage gestellt, die meisten werden nicht gerettet. Erstaunlicherweise ist es so, dass weil heutzutage die Diagnostik natürlich deutlich besser ist und man natürlich auch bei jüngeren Leuten gerne eine Explantation machen möchte, wo dann sowieso hinterher nichts mehr zu machen ist, wenn man also die Organe entnommen hat, kann derjenige natürlich erst recht nicht mehr aufwachen. Und so kommt
oder das wäre dann zumindest im Bereich des Untoten.
Das wäre dann wirklich extrem untot, ja, das wäre äußerst untot. Also heutzutage passiert es wirklich kaum noch, aber es ist so, dass wenn die Leute erwachen, dann sind das meistens schon extrem schwer kranke Leute gewesen. Also ich habe mir mal die letzten 10 Fälle angeguckt, die so in Zentraleuropa berichtet wurden und da war es so, dass die Leute auch alle gestorben sind dann hinterher. Die waren also schon sehr, sehr, sehr schwer krank und die waren zwar nicht wirklich tot nach allen medizinischen Kriterien, aber sie waren auch nicht mehr so nah am Leben, dass sie überhaupt noch hätten gerettet werden können. War also nicht ganz so schlimm, wie sich das anhört und wie man sich das im Horrorroman dann vorstellt, dass man eben im Sarg liegt und gegen den Deckel poltert.
Also Sven und ich, wir sind gerade schon am Formulieren des letzten Willens, wo das heißt, begrabt mich mit meinem Handy und 20 Ersatzakkus. Wie man herausfinden kann, ob jemand lebt oder vielleicht doch schon tot ist, zumal wenn er im Sarg liegt, das verrät uns unser Lieblingsforensiker, Dr. Marc Benecke. Dankeschön.
Vielen Dank, Marc.
Ja, sehr gerne.
Tschüss.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.